Deutschlandfunk.
Israelische Soldaten umstellen ein Haus im Westjordanland. Darin die zweijährige Laila mit ihrer Familie. Ihr Großvater erzählt, was dann passiert.
Wir hörten Schüsse, meine Frau und ich gingen nach unten, man kann die Einschusslöcher noch sehen. Wir hörten meine Tochter schreien, Laila, Laila. Und als wir das Zimmer betraten, fanden wir Laila mit einer Kopfwunde vor, sie blutete stark.
Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Krieg in Gaza hat sich auch im Westjordanland die Lage massiv verschärft. Razzien, Festnahmen, Einsätze gegen mutmaßliche Terroristen. Dabei sterben immer wieder auch Kinder und Jugendliche. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat Lailas Geschichte recherchiert und die israelische Armee mit den Vorwürfen gegen sie konfrontiert. Die sagt:
Es gibt kein Fehlverhalten, trotzdem wird weiter untersucht, so irgendwie passt das nicht so richtig zusammen.
Wie kann es sein, dass bei Militäreinsätzen Kinder und Unbeteiligte sterben? Und stimmt der schwere Vorwurf einer israelischen Menschenrechtsorganisation, dass am Ende oft niemand zur Rechenschaft gezogen wird?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Eine Nachricht mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen. Das gibt's hier bei Unboxing News. Es ist Dienstag, der 13. Juli 2026. UNICEF und die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem schlagen Alarm. Auch die Vereinten Nationen dokumentieren eine massive Zunahme der Gewalt gegen Kinder in den palästinensischen Gebieten. Er kennt die Geschichten, die hinter diesen Berichten stecken.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, ich bin ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv und berichte über Israel und die palästinensischen Gebiete.
Jan, nimm uns mal mit zu Lailas Familie. Wo lebt sie und wie hast du sie erlebt?
Das ist ein kleiner Ort im nördlichen Westjordanland, Musalat al-Shuada heißt der, in der Nähe von Jenin. Da ist ein Haus, da wohnen mehrere Generationen zusammen. Also Großeltern, es gibt eine Tochter, die da wohnt und deren Kinder. Das ist eher eine traditionelle Familie und dann ist in dem Haus aber, das merkt man schon, tatsächlich nicht alles normal. Die führen einen durch. Ich bin in den ersten Stock da gegangen und da sieht man dann die Spuren dessen, was da passiert ist, nämlich Einschusslöcher und das beschäftigt die Familie bis heute.
Der Großvater des kleinen Mädchens hat dir erzählt, was ganz genau an dem Tag passiert ist. Was hat er da erlebt?
Erstmal muss man sagen, das ist schon ein bisschen länger her. Das war am 25. Januar letztes Jahr. Aber das beschäftigt die Familie und auch den Großvater noch immer sehr. Denn da ist was Furchtbares passiert. Da ist seine Enkeltochter Laila getötet worden. 2 Jahre war die damals alt. Der Großvater, der heißt Bassam Assous, der ist 58, Lehrer, ein eher reflektierter Mensch. Und der hat mir erzählt, was da passiert ist. Wir hörten Schüsse, hat er gesagt. Meine Frau und ich, wir saßen hier, meine Töchter vor uns und ich sagte zu meinen Töchtern, sie sollen hineingehen. Und meine Frau und ich gingen in das andere Zimmer, um nachzusehen, was los war. In diesem Moment begannen die Schüsse. Meine Frau und ich, wir gingen nach unten. Man kann die Einschusslöcher noch sehen. Wir hörten meine Tochter schreien, Laila, Laila. Und als wir das Zimmer betraten, da fanden wir Laila mit einer Kopfwunde vor. Sie blutete stark. Laila war eben 2 Jahre alt und dann kam irgendwann ein Krankenwagen. Es gibt auch ein Video, auf dem das zu hören ist, wie der Krankenwagen kommt. Und als Laila dann ins Krankenhaus kam, tatsächlich, da haben die Ärzte dann nur noch ihren Tod festgestellt.
Was weiß man denn darüber, warum die israelischen Soldaten überhaupt an diesem Haus waren und warum sie überhaupt geschossen haben, wenn das da ja ein Wohnhaus ist?
Also schon damals, als das passiert ist, dieser Fall, der steht halt für so ganz viele. Und deswegen nehmen wir den. Da hat die israelische Armee ziemlich schnell eine der üblichen Erklärungen abgegeben. Die haben gesagt, ja, wir gehen dem Fall nach. Es heißt, die Soldaten waren davon ausgegangen, dass sich in dem Haus von Laila und ihrer Familie mehrere bewaffnete Terroristen verschanzt hätten. Und dann waren eben Soldaten dort, wollten dem nachgehen. Und warum die dann das Feuer eröffnet haben, obwohl aus dem Haus, in dem Laila gewohnt hat, gar nicht geschossen wurde, das ist weiter unklar. Aber damals schon hat auch der Großvater, also Bassam Assous, die Soldaten gleich selber zur Rede gestellt. Und das, was er mir da erzählt hat, das fand ich echt ziemlich schockierend. Ich trug die Laila hinunter auf die Straße und war schockiert über die Anzahl der Soldaten und gepanzerten Fahrzeuge. So hat er das gesagt. Die haben beide Seiten der Straße blockiert. Und dann hat er den Soldaten gefragt, warum habt ihr überhaupt geschossen? Und dann hat er nur gesagt, es tut ihm leid. Also, I am sorry, das ist seine Aussage. Und das wird natürlich dieser ganzen Tragödie nur sehr wenig gerecht, finde ich.
genau solche Fälle sammelt die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Sie sagt, seit dem 7. Oktober 2023 sind im Westjordanland mehr als 200 Minderjährige durch israelische Sicherheitskräfte getötet worden. Und B'Tselem erhebt einen schweren Vorwurf. Solche Todesfälle würden zu selten aufgeklärt und hätten zu selten Konsequenzen.
Solange Israel keine Strafen verhängt für die Tötung von Palästinensern und solange die internationale Gemeinschaft die israelische Regierung nicht bestraft, solange werden wir sehen, dass die Tötungen von Kindern immer mehr werden.
Jan-Christoph, wie ist es in dem Fall der zweijährigen Laila? Also was sagt die israelische Armee mittlerweile zu ihrem Tod?
Ich habe nochmal nachgefragt. Man muss dazu sagen, etwa anderthalb Jahre ist das jetzt her und die israelische Armee sagt, die Untersuchung läuft immer noch. Das heißt also, Aufklärung ist da nicht die allerhöchste Priorität. Es gibt jetzt aber eine neue Stellungnahme, die ich mir eingeholt habe. Da heißt es, man bedauere jeden Schaden an unbeteiligten Individuen, untersuche jeden Vorfall gründlich. Und dann heißt es, und das ist ja vielleicht so eine Art von Eingeständnis, es habe sich um ungenaue nachrichtendienstliche Informationen gehandelt. Also diese Information, dass dort Terroristen waren, die stimmte ganz offensichtlich nicht. Und da sind die Soldaten sozusagen falsch informiert gewesen. Und dann gibt es in der Stellungnahme, die ich bekommen habe und die mir vorliegt, noch zwei Aussagen, die sich widersprechen. Erstens heißt es, keiner der beteiligten Soldaten habe ein ethisches Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und andererseits heißt es eben, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Also es gibt kein Fehlverhalten, trotzdem wird weiter untersucht. So irgendwie passt das nicht so richtig zusammen.
Ja, die Menschenrechtler sagen, Laila ist kein Einzelfall. Seit Oktober 2023 wurden mehr als 200 Minderjährige im Westjordanland getötet. Warum diese hohe Zahl? Warum ist sie so stark gestiegen?
Also man muss dazu erstmal sagen, im Westjordanland gibt es Tötungen von Minderjährigen, Minderjährige, die sterben. Im Gazastreifen ist das natürlich auch so. Also da haben wir eine Waffenruhe seit dem 11. Oktober. Seitdem sind dort auch schon rund 250, 260 Minderjährige bei israelischen Angriffen getötet worden. Es gibt einen Bericht jetzt von einer unabhängigen UN-Kommission. Da heißt es, es gibt seit dem 7. Oktober mehr als 21.000 getötete Minderjährige. Also etwa 30% aller Todesopfer im Gazastreifen sind Minderjährige. Das ist eine Kriegssituation im Gazastreifen. Im Westjordanland ist es anders. Da hat sich natürlich auch vieles verschärft seit dem 7. Oktober, weil auch dort die Sicherheitslage angespannt ist. Aber da redet man natürlich von der Besatzungssituation und das ist eine andere Lage. Das heißt, Minderjährige sterben in der Regel bei Dingen, die mit der Besatzung zu tun haben. Bei Gewalt durch jüdische Siedler zum Beispiel, aber auch eben bei Einsätzen von Soldaten in dieser Besatzung. Und auch da eben diese hohe Zahl an Toten, insgesamt 236, so hat B'Tselem gezählt, seit dem 7. Oktober 2023.
Welche Regeln gelten denn für SoldatInnen? Also wann dürfen sie überhaupt schießen und tödliche Gewalt einsetzen?
Jetzt bin ich wieder in der Westbank und da gibt es ganz interessante Aussagen tatsächlich vom Oberkommandierenden dort. Das ist Avi Blut, selbst ein Vertreter der Siedler, der dort das militärische Oberkommando hat. Und der hat neulich, das wurde berichtet in einer Sitzung, da gibt es dann seine Aussagen, tatsächlich krasse Dinge gesagt, die eindeutig machen, dass unterschiedliche Standards gelten für die israelischen Soldaten und Sicherheitskräfte, ob sie nun es mit Israelis zu tun haben oder mit Palästinensern. Das heißt, er hat gesagt, man schießt nicht auf jüdische Siedler zum Beispiel mit scharfer Munition, bei Palästinensern wird das getan. Und dann hat er eben noch fast ein bisschen stolz gesagt, wir töten so viel wie seit 1967, also dem Beginn der israelischen Besatzung im Westjordanland, nicht? Also offenbar ist man da auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt, dass man dort auch hart vorgeht gegen Palästinenser und dass man die Sicherheitslage eben so kontrolliert. Aber es gibt eben keine Konsequenzen für Gewaltakte, die von jüdischen Siedlern zum Beispiel begangen werden. Da sind israelische Sicherheitskräfte und auch die Soldaten sehr, sehr zurückhaltend.
Und gleichzeitig sagt ja die Armee, Todesfälle von Unbeteiligten würden untersucht, wie der Fall von Laila. Was passiert denn ganz konkret nach solchen Fällen und wie oft gibt es tatsächlich Anklagen oder Strafen?
Also ich kann erst mal sagen, was Yair Dvir gesagt hat, das ist der Sprecher von B'Tselem, von dieser Organisation. Der hat nämlich genau über dieses Thema, was wird denn aus diesen Fällen gesprochen. Es gibt keine Untersuchung, keinen Soldaten, Offizier oder Kommandeur, der die Verantwortung übernommen oder dafür gezahlt hat, sagt er. Wir sehen, dass die Vorfälle immer wieder vorkommen. Solange Israel volle Straflosigkeit für die Tötung von Palästinensern vorhält, solange die internationale Gemeinschaft, die israelische Regierung straflos hält, so sagt er, das werden wir sehen, dass die Tötungen von Kindern immer mehr werden. Das ist die Meinung vom Sprecher von B'Tselem, Yair Dvir. So, also er sieht eindeutig den Fall, dass eben keine Untersuchungen so richtig stattfinden. Es gibt ganz selten mal Berichte darüber, wenn die Fälle wirklich zu öffentlich werden und es zu sehr Skandal ist, dass dann tatsächlich mal Soldaten kurz festgesetzt werden. Aber das ist auch meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, dass da Soldaten tatsächlich mal für lange ins Gefängnis gehen, dass es ordentliche Verfahren gibt, in denen auch Fehlverhalten dann bestraft wird. Das kommt in der Regel nicht vor.
Mehr als ein Jahr nach Lailas Tod läuft die Untersuchung also weiter, sagt die israelische Armee. Aber was heißt das für ihre Familie? Bekommt sie Infos darüber, was genau untersucht wird? Zwischenstände? Hat sich überhaupt jemand von offizieller Seite bei ihnen gemeldet?
Also was es gab, war gleich am Tag danach eine Beerdigung von Laila. Das sieht man auch auf Videos. Da hat die ganze Dorfgemeinschaft Anteil genommen. Viele Menschen waren dort und die sind da schon nicht allein, ne, weil die Gemeinschaft ganz gut funktioniert. Aber von Seiten der israelischen Armee ist nichts gekommen, auch kein Zwischenstand zu den Ermittlungen. Das ist aber tatsächlich normal. Das höre ich auch in anderen Fällen, wo es zu Tötungen, zu Verletzungen kommt. Da wird dem auch in der Regel nicht nachgegangen. Und das geht der Familie von Laila auch so. Und das macht sie natürlich umso verzweifelter.
Ja, wie geht's denen heute?
Naja, es scheint ehrlich gesagt so, als ob ihr Leben aus den Fugen geraten ist. Also so kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben. Also so hat mir das jedenfalls der Großvater erzählt. Unser Leben hat sich drastisch verändert, nachdem wir Laila verloren haben. Früher haben wir Geburtstage gefeiert, doch diese Feiern, die gehören der Vergangenheit an. Es gibt keine Freude mehr. Wir haben Laila zu fröhlichen Anlässen und Hochzeiten mitgenommen. Sie trug ein weißes Kleid, nahm am Geschehen teil, ließ sich gemeinsam mit anderen Kindern fotografieren. Unser Leben war schön und glücklich, doch mit ihrem Verlust ist dieses Glück verloren. Das ist unermesslich, nicht zu ersetzen, so sagte das.
Was wünscht sich die Familie denn jetzt?
Also wenn man sie fragt, dann wollen sie natürlich Aufklärung, sie wollen Gerechtigkeit. Und gleichzeitig wissen sie, das Ganze ist nicht zu heilen, dieser Verlust. Immerhin, das ist die gute Nachricht, gibt es B'Tselem, die auf solche Fälle aufmerksam macht. Das hilft der Familie schon, auch zu wissen, dass es auch auf der israelischen Seite Leute gibt, die sich für ihren Fall interessieren.
B'Tselem sagt, Todesfälle wie der von Laila würden zu selten aufgeklärt. Verantwortliche müssten kaum Konsequenzen fürchten. Ein schwerer Vorwurf. Entscheidend ist deshalb auch, wie belastbar sind die Recherchen und Zahlen von B'Tselem. Jan-Christoph, wer steckt denn hinter der Organisation? Also wie arbeitet sie und kommen andere Organisationen bei der Gewalt gegen Minderjährige zu ähnlichen Ergebnissen?
Es gibt insgesamt mehrere Organisationen, die tatsächlich Totenzahlen, auch verletzte Gewaltakte durch Siedler und so weiter zählen. Das wird dokumentiert. Man muss dazu sagen, viele dieser Organisationen, die kommen kaum noch hinterher, weil zum Beispiel die Gewalt durch jüdische Siedlerterroristen, so will ich sie mal nennen, tatsächlich jetzt an der Tagesordnung ist. Jeden Tag gibt es da Übergriffe, also dass zum Beispiel Siedler ein Dorf überfallen, dort Dinge zerstören, Menschen verletzen, Häuser in Brand stecken und so weiter und so fort. Das passiert. Und diese Fälle zu dokumentieren, das ist schon viel Arbeit. Die haben sich das aber natürlich jetzt nicht leicht gemacht. Die sind allen Fällen nachgegangen, haben versucht zu verifizieren. Auch andere Organisationen haben das getan, da hat man die Zahlen abgeglichen. Und ich halte die schon für sehr plausibel. Es wird auch immer wieder darüber berichtet. Und wenn man das dann zusammenzählt, dann kommt man auf diese Zahlen.
Kannst du am Ende ein Fazit ziehen, warum es zu diesen Tötungen kommt? Also sind das Einzelfälle? So klingt es ja nicht. Oder würdest du sagen, die Armee nimmt tote Zivilisten, auch Kinder, in Kauf? Oder kann man auch hier davon reden, dass Unbeteiligte gezielt getötet werden im Westjordanland?
Ich glaube, es ist anders als im Gazastreifen. Also es ist keine Kriegssituation, sondern die Toten da entstehen in der Besatzungssituation. Das heißt, es gibt gewalttätige Siedler, die Gewaltakte verüben und die in der Regel von den Soldaten nicht in die Schranken gewiesen sind. Es gibt Palästinenser, die keine Rechte haben oder nur wenige Rechte, die entmenschlicht werden. Und dann gibt es eben Soldaten, Sicherheitskräfte, die, wenn Gewaltakte gegen Palästinenser geschehen, entweder daneben stehen oder sich selbst daran beteiligen, Teil dieser Gewalt sind. Und dass es systematisch ist, dafür stehen meiner Meinung nach, und zu dem Ergebnis kommt auch B'Tselem, dass es eben sehr viele Fälle sind, dass das in ganz verschiedenen Situationen passiert, im gesamten Westjordanland. Also zum Beispiel, es gibt Kinder, die werden auf dem Schulhof getötet, weil die Armee gerade in das Dorf einrückt. Es gibt andere Fälle, da muss man dazu sagen, da haben vielleicht Minderjährige dann Steine in der Hand und die werden dann als Terroristen behandelt und erschossen. Es gibt auch natürlich wenige Fälle, in denen Minderjährige mit Waffen in der Hand sozusagen eine Bedrohung für israelische Soldaten darstellen. Auch das gehört dazu. Aber ganz, ganz viele Fälle, die da aufgelistet sind, das sind unbeteiligte Kinder und Minderjährige, die dann eben Opfer werden von dieser Gewalt. die, und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, in der Regel keine Konsequenzen hat, sondern die von einer in Teilen rechtsextremen Regierung zum Teil eben unterstützt wird. Also wenn gegen Soldaten ermittelt wird, dann legen Minister dagegen Protest ein, weil sie in ihren Augen das Richtige tun, nämlich Gewalt gegen Palästinenser anzuwenden.
Jan-Christoph, die israelische Armee sagt ja, dass sie auch im Westjordanland gegen Terroristen vorgeht. Was weißt du denn darüber, wie hoch die Gefahr überhaupt noch ist?
Es gab natürlich Zeiten, in denen ganz viel Terrorismus, palästinensischer Terrorismus aus der Westbank, aus dem Westjordanland gekommen ist. Diese Zeiten, die sind zurzeit nicht so. Zurzeit ist es wirklich so, dass wir ja nicht wissen von tatsächlich aktiven Terrorgruppen, die jetzt hier sich vorbereiten würden. Es wird natürlich jeder Einsatz des israelischen Militärs immer begründet mit Sicherheitsbedenken. Aber das, was wir zurzeit im Westjordanland erleben, was seit Monaten, vielleicht sogar Jahren jetzt dort den Alltag prägt, das ist eher Terrorismus von jüdischer Siedlerseite, der dazu führt, dass es eben viel Gewalt an Palästinensern gibt und der möglich ist, weil es eben Sicherheitskräfte gibt, Polizei, Militär, die dagegen nicht vorgehen, sondern die in der Regel sogar noch bestärkt werden von einer in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung. Da sitzen die Vertreter radikaler Siedler direkt am Kabinettstisch mit, die haben Waffen verteilt an die Siedler, die haben das Oberkommando über Polizei, auch zum Teil über Militär und die bestimmen natürlich dort, was passiert und das heißt eben tatsächlich, jüdische Siedler können dort zurzeit machen, was sie wollen in der Regel. Soldaten beteiligen sich an der Gewalt, werden nicht dafür geahndet und Palästinenser werden immer weiter entrechtet und zurückgedrängt.
Warum das alles überhaupt eigentlich im Westjordanland nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober?
Man hat befürchtet nach dem 7. Oktober, dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen, dass es auch Gewalt gibt von anderer Seite. Es gibt da ja Terrorgruppen, die auch dort aktiv waren. Da sind auch Intifadas von ausgegangen und tatsächlich gab es Anschläge, die von dort geplant und ausgeführt wurden. Und man hat die Befürchtung gehabt, dass das auch dort explodiert. Deswegen ist man mit großer Härte, ist die israelische Armee im Westjordanland auch vorgegangen. Also es gibt zum Beispiel unzählige Checkpoints, immer wieder werden Ortschaften abgeriegelt. Es gibt Militäreinsätze, es gibt tatsächlich auch Flüchtlingslager, die dort geräumt wurden und so weiter und so fort. Aber natürlich muss man sagen, dass diese Regierung jetzt das Ganze auch nutzt, diese Sicherheitslage, um die Besiedlung des Westjordanlands auszubauen. Das geht ja auch weiter, dass viele Siedlungen gebaut werden und dass Palästinenser immer weiter zurückgedrängt werden, zum Teil von ihrem Land vertrieben werden und dass ihnen das Leben tatsächlich immer schwerer gemacht werden soll. Das nimmt man zum Anlass. Der Vorwand ist eben Sicherheit, aber tatsächlich geht der Terror zurzeit von der anderen Seite aus.
Wer kann eigentlich diese ganze Gewalt jetzt noch stoppen?
Menschenrechtsorganisationen, auch die Palästinenser sagen, das kann nur durch internationalen Druck passieren, denn von dieser Regierung ist nicht zu erwarten. Die gute Nachricht ist, es wird jetzt hier im Herbst in Israel gewählt. Da gibt es die Chance, dass eine neue Regierung an die Macht kommt, die tatsächlich dort für Ordnung sorgt, die den Namen verdient, nämlich dass auch Gewalt gegen Palästinenser dann geahndet wird, dass die Sicherheitskräfte auch dagegen vorgehen und andere Leitlinien bekommen als jetzt von dieser in Teilen rechtsextremen Regierung. Das könnte die Lage verbessern. Ansonsten tatsächlich internationaler Druck. Es wird ja zum Beispiel auf europäischer Ebene darüber verhandelt, Siedlerorganisationen und auch Siedlungen selber weiter zu boykottieren. Das wäre eine Maßnahme, die Israel dann vielleicht auch seine Grenzen aufzeigen sollte beim Ausbau der Siedlungen und bei der Tolerierung dieser Gewalt.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Und hier noch ein kurzer Hinweis. Ihr findet in unserem Channel viele Folgen zu diesem Konflikt. Uns ist es wichtig, Menschen mit verschiedenen Perspektiven zuzuhören. Also schaut gerne in unseren Feed. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Thomas Otto und Julian Hilgert. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.